Ja, in unserer Predigtreihe, die Psalmen, Gebete unserer Seele, kommen wir heute erneut zu einem Bußpsalm, wie Rudi ja schon angekündigt hat, als Ergänzung zu Psalm 32. Von der Reihenfolge her kommt das, was in Psalm 51 steht, eigentlich vor 32. Aber in der Anordnung der Bibel ist das etwas anders gesetzt. Wenn wir uns mit diesen Gebeten, diesen Liedern, diesen Psalmen beschäftigen, dann offenbart uns Gott ja immer wieder neue Wahrheiten über sich, aber auch über uns. Und manchmal ist es erstaunlich, welche Gerüchte, welche Halbwahrheiten und Lügen auch in christlichen Kreisen kursieren, auch zum Thema Sünde. Es gibt eine ganze Buchreihe, die sich dieser Thematik gewidmet hat. Ein Buch habe ich mal mitgebracht, was sich allerdings speziell an die Männer wendet, von Robert Wohlgemuth, Lügen, die wir Männer glauben. An unserem Büchertisch erhältlich für 12,90 Euro und die Wahrheit, die uns frei macht. Da geht es zum Beispiel, Vergnügen und Unterhaltung können mir Erfüllung geben. Oder es reicht aus, wenn ich es einfach nur gut meine. Oder ich werde daran gemessen, wie ich im Vergleich mit anderen Männern abschneide. Vielleicht sitzt du ja auch einem dieser oder ähnlichen Gedanken auf. Also ganz hilfreich, sich auch mal mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Das speziell für Männer. Es gibt aber auch andere Bücher, wo Männer wie Frauen angesprochen sind. Das ist heute nicht zum Verschenken, das müsstet ihr dann schon kaufen für 12,90 Euro am Büchertisch. Einige dieser kursierenden Lügen in Bezug auf Sünde möchte ich heute Morgen gerne aufgreifen und anhand von Psalm 51 jeweils Gottes Wahrheit gegenüberstellen. Ich werde diesmal nicht auf jede einzelne Aussage des Psalmes eingehen, aber ich glaube schon, dass wir uns einen ganz guten Überblick über das verschaffen, was David hier niedergeschrieben hat. Und ich werde ihn einmal lesen. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich lese aus der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde. So wie der Priester dies mit einem Isopbüschel tut, dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich die Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut Gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgehen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich dargebracht. Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. In den letzten Monaten, zumindest mir ist das so aufgefallen, das wird es früher auch schon gegeben haben, aber ist immer wieder von sogenannten Faktenchecks die Rede. Zu ganz unterschiedlichen Themen, Corona oder auch jetzt im Wahlkampf. Die Aussagen der Politiker werden unter die Lupe genommen und einem Faktencheck unterzogen. Heute möchte ich mal diesen Psalm nehmen und versuchen, einen Faktencheck zum Thema Sünde mit uns durchzugehen und einige Lügen aufzuzeigen, zu benennen und die Wahrheit des Wortes Gottes dem gegenüberzustellen. Dieser Psalm, wie wir gehört haben, ist ein Bußpsalm von David. Ein Lied, wie es am Anfang heißt, vorzusingen, also die Weitergabe an andere. Das war kein Text, den David sich in sein persönliches Tagebuch geschrieben hat, wo keiner Zugang hatte, sondern er hat dieses Lied niedergeschrieben, dieses Gebet auf seinem Herzen, damit später, ja, bis in unsere heutige Zeit, Menschen es lesen und hören werden. Ob es sich damals dessen schon bewusst war, dass wir heute diesen Psalm lesen, ist mal eine ganz andere Sache. Aber es war auf jeden Fall dazu gedacht, dieses Lied vorzusingen, vorzuspielen. Diesen Text sich vielleicht ein Stück weit zu eigen zu machen. Also David hat diese für ihn recht unangenehme und zutiefst peinliche Situation nicht für sich behalten, sondern in Lied und Gebetsform aufbereitet, um sie weiterzugeben. Zum einen als Hilfe beziehungsweise als Warnung an andere. Aber auch als Hinweis auf die große Barmherzigkeit Gottes und die Möglichkeit, bei ihm Vergebung von Schuld zu erfahren. Und in diesem ganzen Psalm, auch wenn ständig Worte Davids gehört werden, ist die Hauptperson, die handelnde Hauptperson, der barmherzige Gott, an den er sich wendet in seiner Verzweiflung. Er ist der Mittelpunkt seiner Bitte und zugleich seiner Anbetung. Schauen wir uns einmal einige dieser Lügen an. Übrigens, was diese Lügen angeht, es kann gut sein, dass ihr niemals diese Lügen so formulieren würdet als eine Art Bekenntnis. Aber überprüft euch mal ehrlich, wie euer Verhalten aussieht. Ich glaube, es gibt schon auch Kinder Gottes, die vielleicht im ersten Moment sagen würden, nee, das glaube ich nicht. Aber ihr Verhalten spricht eine ganz andere Sprache. Also die erste, ein Mensch, der mit Gott lebt, sündigt nicht mehr. Ich kenne liebe Geschwister, die davon zutiefst überzeugt sind. Jemand, der als Kind als zum Kind Gottes gemacht worden ist durch Gott, der lebt sündlos. Nur sie kommen natürlich in Riesenprobleme zu erklären, was das dann in ihrem Alltag ist, was dort sich auftut, immer wieder neu. Es stimmt, wir sollen als Kinder Gottes, als Christen nicht mehr sündigen. Das ist wohl wahr. Und wir haben sogar vom Neuen Testament jetzt aus gesehen, die Fähigkeit, nicht mehr zu sündigen. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Und nach Römer 6 sagt Paulus, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind für die Sünde tot. Wir haben die Fähigkeit der Versuchung, die Stirn zu bieten, Nein zu sagen, mit einem veränderten Leben. Aber wir haben zugleich immer noch die Fähigkeit und die Möglichkeit der Versuchung, die Tür zu öffnen und eine falsche Entscheidung zu treffen, die nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Also es bleibt die Tatsache, dass wir weiterhin zur Sünde fähig sind. Und nehmen wir David, der uns hier mit in sein Leben hineinnimmt. Ein Mann, von dem gesagt wird, von Gott gesagt wird, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber dann lesen wir in 2. Samuel 11 eine furchtbare Geschichte. Er sündigte. Nicht nur in diesem Text, aber in diesem Text würden wir, wo wir ja sehr gerne Sünde so kategorisieren, sagen, oh, ganz schlimm. Als König Israels, als jemand, der in einer Machtfülle herrschen konnte, der alles besaß, was man sich nur wünschen konnte zur damaligen Zeit, der angesehen war im ganzen Volk, nimmt sich eine Frau, die ihm nicht gehört, wie eine Ware, schläft mit ihr, begeht Ehebruch. Und um die ganze Sache zu vertuschen, schickt er ihren Mann, der einer seiner loyalsten Soldaten war, an die Front mit dem Ziel, dass er dort umkommt. Nun, diese Schuld geht es in diesem Psalm. In Vers 2 ist das niedergeschrieben. Entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war. Wir haben die Geschichte eben gehört, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Und dann, wie geht es uns damit? Wir lesen die Geschichte, sind vielleicht erschrocken und haben so ein hohes Idealbild von König David. Und was macht der bloß? Glaubt ihr, wir sind besser? Wir haben vielleicht noch keinen Ehebruch begangen, keinen Mord begangen, keinen Mord in Auftrag gegeben, hoffe ich zumindest mal. Aber für Gott sind auch andere Formen von Schuld, angefangen mit sündigen Gedanken, mit Worten, die wir aussprechen, sind auch Sünde, die uns von diesem heiligen Gott trennen, die unsere Beziehung zerstören. Natürlich gibt es eine Gewichtung von Sünde und gerade was die Auswirkung von Sünde angeht, aber keine Gewichtung im Sinne von, was vor Gott weniger schlimm ist. Gott nimmt jede Sünde ernst. Und ein Mensch, der mit Gott lebt und leben will, der ist immer noch fähig zur Sünde und wir werden, ich denke, bis zu unserem Tod, bis zu unserem letzten Atemzug damit zu kämpfen haben, Versuchungen zu widerstehen mit der Kraft Gottes. Und dann, wir haben ja hier einen alttestamentlichen Text vor uns, aber wir dürfen ja aus dem Neuen Testament heraus schöpfen. Wir sind ja nicht vor dem Kreuz, sondern schon leben nach dem Kreuz. Und da habe ich euch zwei Texte mitgebracht aus demselben Buch. Da schreibt Johannes in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 8. Und dann schreibt er in Kapitel 2, die Verse 1 und 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, damit ihr auf Jesus schaut. Und wenn jemand sündigt, also er spricht dir durchaus von der Möglichkeit, und Vers 8 hat das ja auch schon betont, dann haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir sind nach wie vor, auch als Kinder Gottes, von der Gnade abhängig, die uns stärkt im Kampf gegen Versuchung und Sünde. Und das ist so tröstlich. Aber Geschwister, wenn euch jemand sagen will, wenn du Kind Gottes bist, dann bist du sündlos. Also dieser Aussage solltet ihr kein Vertrauen schenken. Das Zweite. Sünde ist reine Privatsache. Geht keinem was an. So eine Aussage habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Wir als Älteste bekommen das öfters mit. Geschwister in der Gemeinde, wo wir vielleicht mal nachgehen müssen. Und dann wird wirklich so getan, was geht euch das an? Ist Sünde Privatsache? Ist Glaube Privatsache? Ich glaube, die Bibel spricht da eine ganz eindeutige Sprache. In Bezug auf eigenes Fehlverhalten, aber auch in Bezug auf das Fehlverhalten anderer, glaube ich, denken wir sehr oft so. Wir würden das vielleicht so nicht unterschreiben, aber unser Verhalten, wie wir mit unserer eigenen Sünde umgehen und auch mit dem Fehlverhalten anderer, geht sehr schnell in diese Richtung. Da halte ich mich schön raus, geht mich ja nichts an, obwohl das mein Bruder oder meine Schwester ist und wir gehören zur gleichen Gemeinde. Aus diesem Grund sprechen wir eben nicht gerne einen anderen auf sein Fehlverhalten an. War Davids Sünde Privatsache? Würde wohl niemand sagen. Zum einen betraf sein Vergehen massiv den Uriah. David nahm ihm einfach seine Frau weg. Auch wenn Uriah das zunächst gar nicht, ja überhaupt wahrscheinlich die ganze Zeit über nicht mitbekommen hatte. Und auch selbst Bathseba, wie ich eben schon sagte, wurde von ihm einfach genommen, wie ein Gegenstand, wie eine Ware. Aber was ist eigentlich mit Gott in der ganzen Geschichte? Jede Sünde ist ja auch Sünde gegen ihn, den heiligen Gott, und tastet gerade seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit an. Egal, um welche Sünde es sich dreht. Schauen wir mal in Vers 6 in unseren Text. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. David, ich glaube nicht, dass er ausblenden wollte, dass er Schuld gegenüber Mitmenschen auf sich geladen hat. Das war ihm sehr wohl bewusst. Aber er merkte plötzlich, der entscheidende Fakt in der ganzen Situation war seine Beziehung zu Gott, war die Schuld, die er gegenüber Gott auf sich geladen hatte, im Ehebruch und im Mordauftrag. Und Sünde zieht Kreise, kann längst nicht immer geheim gehalten werden und wird somit zum falschen und schlechten Vorbild. Sünde zerstört nicht nur dich, sondern auch, hat auch zerstörerische Auswirkungen in deinem Umfeld. Und das merken wir bei David ja sehr deutlich. Er versuchte ja, die erste Sünde zu vertuschen. Damit der Mann nichts mitbekam, musste er weggeschafft werden, umgebracht werden. David hatte ja die Möglichkeiten dazu. Und wir kennen das aus anderen Lebensbezügen auch. eine Lüge ergibt die nächste, damit die erste Lüge nicht aufgedeckt wird. Und irgendwann kommt man gar nicht mehr raus. Man weiß schon gar nicht mehr, was man am Anfang gesagt hat und wie man gegenüber Menschen sich verhalten und welche Ausreden man wieder neu erfinden muss. Also, Sünde ist keine Privatsache. Und Sünde hat immer Auswirkungen, zieht Kreise. Und so ist auch Gottes Eingreifen durch Nathan, der ein Vertrauter und sogar ein Freund von David war, letztlich ein Akt der Gnade, damit dieser zerstörerische Kreislauf durchbrochen werden konnte. Stell euch mal vor, was wäre passiert, wenn Gott Nathan nicht geschickt hätte. Gut, das ist Spekulation. Aber aus der Perspektive, wie es geschehen ist, können wir sagen, hier hat Gott gnädig gehandelt, auch wenn das für David erstmal eine furchtbare Situation gewesen sein muss, als dieser Mann, den er gerade zum Tode verurteilt hatte, identifiziert worden ist. Und da ihm plötzlich erstmal klar geworden ist, was Sache ist. Sünde ist reine Privatsache, so wird schnell uns mitgeteilt oder so denken wir schnell mal, wenn wir plötzlich in die Verantwortung gestellt werden, vielleicht doch mal einen anderen Bruder, eine andere Schwester auf ihr Fehlverhalten anzusprechen. Auch dazu habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus Galater 6. Brüder, da sind die Schwestern übrigens mit angesprochen, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das zeigt mir nicht, dass Sünde eines anderen seine Privatsache ist, sondern es gibt mir einen Auftrag, dem anderen zu helfen, in Liebe, in Demut, in Sanftmut, aber in Klarheit. Und da haben wir vielleicht auch noch manches zu lernen. Aber auch das Erleben von Sündenvergebung darf und sollte im geeigneten Rahmen öffentlich gemacht werden, nämlich zum ermutigenden Zeugnis für andere. Der Psalm ist das beste Beispiel dafür. Dass David das offenlegt, damit andere ermutigt werden und nicht in ihrer Verzweiflung stecken bleiben, sondern erkennen, da gibt es einen barmherzigen, vergebenden, liebenden Gott, der darauf wartet, dass wir ihm Recht geben und aufhören, die Verantwortung unserer Schuld auf andere abzuschieben. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott, auch heute, auch in diesem Moment. Der wartet darauf, dass Menschen, die in Schuld gefangen sind, die mit ihrer Sünde nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, der darauf wartet, dass wir sie ihm bekennen, dass wir sie zu Christus und das Kreuz bringen und dort Vergebung erfahren. Lüge Nummer 3 haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Sünde hat in der Regel keine Folgen. Ist ja nicht so schlimm, was ich da gerade gemacht habe. Auch das möchten, glaube ich, manche ganz gerne glauben, aber es stimmt nicht. Es mag Ausnahmen geben, wo wir den Eindruck haben, dass eine konkrete Sünde keine weiteren Auswirkungen hat. Aber in aller Regel haben Sünden weitere Folgen und Konsequenzen, entweder für unser eigenes Leben, aber oft eben auch für das Leben, für die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen in unserem Einflussbereich haben, dem Ehepartner, unserer Kinder, Geschwistern in der Gemeinde gegenüber, wie auch immer gerade die Situation aussehen mag. Der Text aus 2. Samuel 12, den wir gerade von Rudi vorgelesen bekommen haben, zeigt uns ja die Folgen der Sünde Davids auf. Ja, Gott hat ihm vergeben, aber das, was Nathan als Gericht Gottes über seinem Leben ausgesprochen wurde, diese Folgen, diese Konsequenzen musste David tragen. Der Aufstand seines eigenen Sohnes Absaloms, der dann mit seinen Frauen geschlafen hat, öffentlich. Das Kind, was er mit Bathseba zeugte, das erste Kind, starb. Und David hat furchtbar darüber getrauert. Das sind Dinge, die hatte Gott in seinem Gericht beschlossen. Das waren die Folgen seiner Sünde. Die hätte er gerne zurückgenommen. Aber es ging nicht. Und genauso ist es in unserem Leben. Gott vergibt Sünde, keine Frage. Aber es kann sehr wohl sein, dass du mit Konsequenzen und Folgen deiner Sünde leben musst. Aber auch da wird Gott dir helfen, gehorsam an seiner Seite zu gehen und dann auch die Kraft zu haben, diese Folgen und Konsequenzen zu tragen. Also Gott nimmt Sünde ernst, er nimmt sie sehr ernst. Und David konnte froh und dankbar sein, dass Gott sich ihm in der Person des Propheten und Freundes Nathan in den Weg stellte und nicht des hohen Priesters. Ist ja auch ganz interessant. Gott hätte auch den hohen Priester schicken können. Hat er nicht gemacht. Was David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes werden ließ, war nicht seine Sündlosigkeit, sondern seine Bereitschaft, sich zurechtweisen zu lassen, Schuld zu bekennen und sich vor Gott zu beugen. Schauen wir nochmal in unseren Text rein, da wird das sehr deutlich, ab Vers 3. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und so weiter und so weiter. Dann Vers 16 und 19 noch aus unserem Psalm. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter, dann werde ich dich loben und mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Und Vers 19, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Alles Aussagen, die David in seiner Not getroffen hat, aber in dieser großen Zuversicht und Hoffnung, dass da ein Gott ist, der ihm vergeben wird, weil ihm das ja durch Nathan auch zugesprochen wurde. Also Sünde hat in aller Regel Konsequenzen. Das sollte uns bewusst sein. Und ihnen sollten wir uns dann auch stellen. Lüge Nummer 4, der Heilige Geist verlässt mich, wenn ich sündige. Und diese Aussage, die könnte man ja wirklich direkt unserem Psalmwort entnehmen. Schaut mal in Vers 13, was er da betet. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Hier müssen wir dran denken, es ist ein alttestamentlicher Text. Und im Alten Testament war es tatsächlich so, dass der Heilige Geist auf Personen kam, um sie für einen besonderen Dienst zu salben, auszurüsten. Propheten, Priester, Könige. An dem König Saul wird das ganz deutlich. Er war ja ein König, den Gott dem Volk Israel gegeben hatte, aber der ungehorsam war und dauerhaft ungehorsam war. Und da können wir sehr gut in den verschiedenen Geschichten lesen, dass der Heilige Geist sich zurückzog, dass ein böser Geist über Saul kam. Nun, das ist jetzt nicht mit Zeiten des Neuen Testaments nach der Apostelgeschichte 2 zu vergleichen. Der Heilige Geist, davon bin ich zumindest überzeugt, da, wo ein Mensch wirklich wiedergeboren ist, und der Heilige Geist Wohnung genommen hat im Leben dieses Menschen, da kann dieser Geist sich nicht mehr dauerhaft entziehen. Das ist meine Überzeugung von meinem Verständnis, was sicherlich immer noch Stückwerk ist, aber von meinem Verständnis der Heiligen Schrift. Habe ich dazu einen Text mitgebracht aus dem Epheserbrief. Da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Ja, wir können den Heiligen Geist betrüben, wir können ihn dämpfen, dass er sich in der Form zurückzieht und zurückhält, dass er einfach nicht mehr seine wirksame Kraft entfaltet, die uns von Sünde überführt, die uns hilft, bestimmte Dinge zu tun, die uns Weisheit schenkt. Aber er ist immer noch da. Und er wartet darauf, dass wir Schuld bekennen, umkehren, Gott Recht geben über seinen Urteilsspruch, über die Sünde meines Lebens. Und dann wird der Heilige Geist auch wieder aktiv, schenkt neue Freude, neue Kraft, gibt wieder Mut zum Bibellesen, zum Beten, zum Gottesdienstbesuch. Aber Geschwister, ihr braucht, das ist wie gesagt meine Überzeugung, keine Angst davor zu haben, da wo ihr wirklich Kinder Gottes seid, solche Angst zu haben, dass der Heilige Geist euch verlassen könnte. Ich denke, dieser Gedanke oder wenn man dieser Lüge Glauben schenkt, es lähmt auch in der Nachfolge, weil man ständig dabei ist, seinen geistlichen Puls zu fühlen. Bin ich jetzt im Willen Gottes? Bin ich jetzt in der Nachfolge? Bin ich nicht? Bin ich in der Gnade? Bin ich aus der Gnade gefallen? Habe ich noch den Heiligen Geist? Habe ich ihn nicht mehr? Also das ist kein Leben, das Gott Ehre bereitet, das uns fähig macht zu dienen, mal über den Tellerrand unserer eigenen Problematik hinauszuschauen und für andere dienstbar zu sein, für andere Menschen Segen sein zu können. Also Mut an dieser Stelle. Und eine fünfte und vorletzte Lüge, ist auch eine Sünde, klar. Als Sünder bin ich unbrauchbar für Gott, auch wenn ich Vergebung erfahren habe. Mein Eindruck ist, dass das gar nicht so selten ist im Reich Gottes. Da sind Geschwister in Sünde gefallen, sind mit der Hilfe von Geschwistern, natürlich mit der Hilfe Gottes, zur Umkehr geführt worden, und haben Vergebung in Anspruch genommen. Aber sie halten immer noch so sehr an dieser Sünde fest, im Sinne von, dass ihnen das so zu schaffen machte, dass es überhaupt möglich war, dass sie diese Schuld auf sich geladen hatten. Sie wissen, ja, Gott hat mir vergeben. Aber sie fühlen sich unbrauchbar für weitere Aufgaben und Dienst im Reich Gottes. Kennen wir solche Situationen? In Sünde gefallen, sie bekannt gemacht, Vergebung erfahren, aber man denkt weiterhin, dass vielleicht insgeheim Gott einem doch noch Dinge vorhält und nicht in seinem Reich weiter vollmächtig gebrauchen kann und will. Und im Grunde genommen, in so einer Situation bleiben die Gefängnistüren, die bleiben ja zu. Man ist ja noch gefangen, obwohl Schuld bekannt und auch Vergebung in Anspruch genommen worden ist. Wobei Vergebung in Anspruch genommen ist die Frage, ob man das wirklich so sagen könnte. Oder ob da der Knackpunkt ist, dass man nicht wirklich verstanden hat, was es bedeutet, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Natürlich gibt es Situationen, in denen zwischenmenschlich neues Vertrauen wachsen muss, nachdem es durch Schuld zerstört wurde. Denken wir an eine Ehe. Gleiches Beispiel hier bei David, Ehebruch. Glauben wir wirklich in unseren Reihen, dass es nicht möglich ist, dass ein Paar, dessen Beziehung durch den Ehebruch einer Person, Mann oder Frau, ganz egal, zerstört worden ist, dass es Vergebung geben kann und dass diese beiden wieder zusammenfinden und eine glückliche Ehe zur Ehre Gottes führen können? Klar, wenn man selber betroffen ist,
dann denkt man im ersten Moment etwas anders darüber, weil man so verletzt ist, klar. Aber versuchen wir doch mal mit etwas Abstand vom Wort Gottes herzuschauen. Ist das eine Sünde, die Gott nicht vergeben kann? Nein, das lesen wir ja in unserem Text. Hat es Folgen, hat es Konsequenzen? Ja, unter anderem auch die, dass man nicht sagen kann, naja Schatz, ich habe jetzt Vergebung erfahren vom Herrn, ich hoffe, du vergibst mir auch und jetzt lass uns genauso weiterleben wie vor diesem falschen Schritt auch. Das funktioniert nicht und das wäre auch Hohn. Aber deutlich zu machen, ich vertraue der Gnade Gottes in deinem Leben und ich bin bereit, mich auf den Weg zu machen, dir zu vergeben und dass wir als Ehepaar weiterleben können. Und ich kenne Ehepaare, die genau das erlebt haben. Und das ist so ein Segen Gottes zu sehen, wie so ein furchtbarer Einbruch in eine sehr enge und intime Beziehung, die eigentlich vom Satan her dazu dienen sollte, um diese Ehe für immer auseinanderzubringen, wo Gottes Gnade übermächtig wirken kann, wenn beide bereit sind dazu und wieder neu zueinander zu finden und zur Ehre Gottes in seinem Reich leben. Glauben wir das? Ich hoffe sehr. Auch von David können wir etwas lernen. Vers 15. Dann, also lass mich wieder neue Freude erleben, Vers 14 und so weiter. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Also im ersten Moment könnte man sagen, ja David, da nimmst du den Mund aber ganz schön voll. Gerade eben von dieser Schuld überführt und jetzt posaunst du raus, Herr, wenn wieder alles zwischen uns in Ordnung ist, dann will ich den anderen, die so gottlos leben und so Sünde auf sich nehmen, dann will ich denen das verkünden und sie dazu führen, dass sie umkehren. Nun, wir müssen zum einen natürlich sehen, David ist immer noch König von Israel und hat natürlich aus seiner Machtposition, aus seiner Stellung heraus zunächst einmal immer noch auch eine Verantwortung für sein Volk, auch sie auf Jahweh auszurichten, auf den Gott Israels. Aber ich glaube, wir können diesen Gedanken schon auch übertragen auf unser eigenes Leben oder auf das Leben als neutestamentliche Gläubige, indem wir nämlich deutlich machen, jawohl, wenn ich die Gnade Gottes erfahren habe und mir Schuld vergeben worden ist, dann kann ich dieses Zeugnis der Gnade Gottes, der Macht des Kreuzes, doch anderen mitteilen, nicht von oben herab, du, was hast du denn da wieder angerichtet? Das geht ja überhaupt nicht. Sondern aus dieser demütigen Haltung heraus, diese eigene Gnade Gottes erfahren zu haben, im Leben als Kind Gottes, darüber verzweifelt gewesen zu sein, dass man als Kind Gottes bestimmte Sünden doch wieder getan hat, aber auch da die Gnade Gottes erfahren hat und das anderen Menschen zeugnishaft, lehrhaft, in welchem Setting, in welcher Form auch immer, weiterzugeben, damit auch ihnen geholfen werden kann, aus ihrer Verzweiflung und Not herauszufinden. Ich glaube, das ist eine ganz gewaltige Möglichkeit, die sich hier eröffnet. Denn auch solche Krisen, ausgelöst durch eigene Schuld, die können ja zur Reifung unseres eigenen persönlichen Glaubens beitragen, wenn wir, das ist natürlich die Voraussetzung, bereit sind, sie mit Gottes Hilfe anzugehen. Und ich glaube, viele der Menschen, die uns heute geistliche Vorbilder sind und sich tatkräftig im Reich Gottes einsetzen, sind Menschen, die in ihrem Leben als Kinder Gottes durchaus schuldig geworden sein können, die aber Vergebung in Anspruch genommen haben. Und hier sind natürlich Schritte der Demut und Schritte der Weisheit notwendig. nicht von oben herab, als hätte ich jetzt alles mit Löffeln gefressen, sondern immer noch in dieser Haltung, dass ich immer noch der anfällig für sündige Mensch bleiben werde. Also nicht vergebende oder vergebende Sünde disqualifiziert vom Dienst, sondern eher mein falscher Umgang damit. Aber Vergebung befreit uns zum Zeugnis, zum Dienst und zum Lob Gottes. Und dann ein letztes. Meine Sünde kann Gott mir nicht vergeben. Gibt es Christen, die das glauben? Leider ja. Menschen, die mit ihrer Schuld nicht klarkommen. Menschen, die sagen würden, natürlich vergibt Gott Schuld, aber nicht die, an die ich gerade denke, die ich in meinem Leben auf mich geladen habe. Die ist zu groß, die kann ich mir selbst nicht vergeben und Gott wird das auch nicht können. Vielleicht eine alte Schuld aus Kriegszeiten, wo über Jahre und Jahrzehnte nicht gesprochen worden ist. Eine Schuld, wie ich gerade sagte, die man sich selber nicht vergeben kann, weil die einen so unter Scham gesetzt hat. Oder vielleicht auch immer wiederkehrende Verhaltensmuster, dass man einfach merkt, da ist etwas in meinem Leben, das kommt immer wieder. Und dass man so Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, da habe ich letztes Mal genau diese Sünde Gott bekannt und Vergebung angenommen, erleben dürfen. Und jetzt, einen Zeitraum später, falle ich wieder in dieselbe Sünde rein. Und wenn das vielleicht mehrfach passiert, dann kommt man wirklich vielleicht in dieses Denkmuster, nee, jetzt muss Gott die Nase voll haben. Ich komme immer wieder mit der gleichen Sache, kriegt sie nicht unter meine Füße. Meine Sünde kann mir Gott nicht vergeben. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle uns mal fragen, welches Verständnis von Schuld steckt hinter dieser Aussage? Und noch viel mehr, welches Gottesbild steckt hinter dieser Aussage? Wie klein ist in dem Moment der Gott, von dem man spricht, und wie unfassbar groß und mächtig die Sünde, die einen belastet? Im Alten Testament heißt es, dass Gott nicht den Tod der Gottlosen möchte. Er soll umkehren, finden wir in Hesekiel. Aber noch weniger will Gott den Tod seiner ungehorsamen Kinder. Auch sie sind aufgefordert, Buße zu tun, umzukehren, Schuld beim Namen zu nennen und Gottes barmherzige Vergebung anzunehmen. Sonst hätte er nicht seinen Sohn in diese Welt schicken müssen. Gerade deshalb ist Jesus doch gekommen. Jesus ist die Sühnung für alle unsere Sünde, für alle deine Sünde. Jesus Christus ist der Einzige, der uns reinwaschen kann von aller unserer Schuld, von aller deiner Schuld, ohne Ausnahme. Und dies hat bereits David erkannt. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, schreibt er zum Beispiel in Vers 4. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Isopbüschel tut, dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und ich glaube, wenn er hier von diesem Abwaschen spricht, dann hat er natürlich noch nicht das Blut Jesu am Kreuz vor Augen gehabt. Aber er hat das Blut des Passahopfers vor Augen gehabt und den Auszug seines Volkes in der Vergangenheit aus Ägypten. Das rettende Eingreifen eines barmherzigen Gottes. Und auch hierzu nochmal einen Blick ins Neue Testament. Noch einmal aus dem ersten Johannesbrief. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, die Verse 7 und 9. Lassen wir uns doch durch Davids Gebet ermutigen für unseren Umgang mit Schuld und Sünde. Bringen wir sie immer wieder neu mit großer Zuversicht zu einem gnädigen Gott, der uns in Jesus Christus all unsere Schuld vergibt. Und das jeden Tag neu. Amen.